Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind. Das ist ja auch zur gegenseitigen Ermunterung. Unser Thema an diesen Abenden ist nach Kolosser 1, Wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Und wir haben uns beschäftigt mit dem Gott der Urzeit, 5. Mose 33, mit dem Gott der Treue, 5. Mose 32, mit dem Gott der Wahrheit, Psalm 31, und mit dem Gott der Vergebung, Nehemia 9. Und heute Abend möchten wir einige Stellen lesen aus dem Neuen Testament, und zwar zunächst aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 15. Römer 15, Vers 5. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Das sind wunderbare Titel Gottes, die wir in seinem Wort finden, womit Gott uns vorgestellt wird und damit wir ihn immer besser kennenlernen. Und je besser wir ihn kennenlernen, desto mehr werden wir auch geistlicherweise wachsen. Wir werden auch an diesen Stellen sehen heute Abend, dass sie immer auch in Verbindung stehen mit unserer Praxis. Zunächst wird uns hier vorgestellt der Gott des Ausharrens. Da wollen wir einmal ein wenig bei stehen bleiben und drüber nachdenken. Gott hat sein Ausharren unter Beweis gestellt, solange es Menschen auf dieser Erde gibt. Schon bald nach der Schöpfung war der Mensch in Sünde gefallen. Und wie muss das Gott geschmerzt haben? Es war ja alles sehr gut aus seiner Hand hervorgegangen. Wenn wir dann später in der Zeit Noahs sehen, da gereute es Gott, dass er den Menschen geschaffen hatte. Und er schmerzte ihn in sein Herz hinein. Solche Ausdrücke lesen wir nicht oft in Gottes Wort. Und es ist sicherlich die Herablassung Gottes, um uns etwas davon verstehen zu lassen, was das für Gott bedeutet haben mag, dass der Mensch sich so verhielt. Denken wir dann später an das auserwählte Volk, welches er aus Ägypten herausgerettet hat, dann durch die Wüste geführt hat. Wie viel Ausharren war da nötig? Dieses widerspenstige Volk. Wenn sie Hunger hatten, wenn sie Durst hatten, dann murrten sie, dann wollten sie wieder zurück nach Ägypten, zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Dann hatten sie wohl ganz vergessen, in welcher Sklaverei sie dort gewesen waren. Sie machten dem Mose das Leben schwer. Und in alledem war Gott langmütig, hat Gott ausgeharrt, hat Gott Geduld gehabt. Er hat immer wieder sein Ausharren unter Beweis gestellt. Und wie ist es in der jetzigen Haushaltung, in dieser Haushaltung der Gnade, die nun schon fast 2000 Jahre währt? Wie viel Langmut, wie viel Ausharren zeigt da Gott? Und gerade in unserer Zeit, wie ist es doch so finster geworden, wie ist es so kalt geworden, wie haben sich die Menschen so weit entfernt, wie haben sie sich auch in Unmoral verstrickt? Und man mag fragen, wie lange mag Gott das noch ertragen? Und wir lesen in einem anderen Vers, dass Gott langmütig ist. Das lesen wir, glaube ich, im 2. Petrusbrief. Und da steht aber interessanterweise, der langmütig ist gegen euch. Gegen euch. Das waren doch solche, die Briefempfänger waren doch solche, die waren doch errettet. Aber wenn wir da einmal drüber nachdenken, wir haben vielleicht auch noch in unserer Verwandtschaft solche, die noch nicht errettet sind. Vielleicht Kinder, die noch nicht errettet sind. Mir sagte neulich mal eine Schwester, ich kann mich gar nicht so auf das Kommen des Herrn freuen, weil in meiner Familie noch so viele ungläubig sind. Und wenn der Herr heute käme, dann gingen die alle verloren. Und ich denke, das ist dort ein Gedanke. Er ist langmütig gegen euch, gegen uns, weil er um solche Dinge, um solche Verhältnisse weiß. Und er möchte nicht, dass irgendeiner verloren gehe, sondern dass sie alle gerettet werden. Wir sind vielleicht auch tätig am Evangelium. Das ist ja eigentlich ein Auftrag für uns alle. Und dann streuen wir diesen Samen aus, diese gute Botschaft aus. Und ja, dann wünschen wir und beten wir, dass diese Saat doch auch aufgeht, dass sie Frucht bringt. Auch in dieser Hinsicht ist Gott noch langmütig gegen uns, die wir in dieser Arbeit stehen. Und ich bin überzeugt, dass jeden Tag noch Menschen zum Glauben kommen. Jeden Tag. Wir erleben das nicht mehr so häufig. Und doch geschieht es auch noch in unserem Land. Aber es gibt Gegenden auf dieser Erde, wo Hunger ist nach dem Evangelium, wo viele zum Glauben kommen. Wenn man Berichte liest, zum Beispiel aus Papua-Neuguinea, wo die Menschen in tiefen heidnischen Kult verstrickt sind, und dann werden den Stämmen dort so nach und nach, Dorf für Dorf, denen wird das Evangelium gebracht, wird ihnen vorgestellt, was Gottes Wort sagt und dass sie verloren sind und dass sie Sünder sind. Und dann seufzen die und dann wird ihnen die gute Botschaft gebracht. Und dann werden sie hingewiesen auf das Heil und auf den Erretter. Und dann nehmen viele, viele, saugen das in sich auf und bekehren sich und nehmen den Herrn Jesus an als ihren Heiland und Erretter. Und dann ist es erstaunlich, wie gerettet sein dann auch Rettersinn hervorbringt, wie dann solche Ureinwohner es auf dem Herzen haben, es dem nächsten Stamm weiterzusagen und weiterzubringen. Und deshalb ist der Herr noch langmütig. Ist es ein Gott des Ausharrens, der immer noch Geduld hat. Aber wir wollen das auch mal persönlich auch anwenden auf uns. Wie viel Geduld und wie viel Ausharren mag der Herr auch mit uns haben? Wir gleichen doch oft auch dem Volk in der Wüste. Und da denke ich gerade dran, im 2. Thessalonicher Brief, da finden wir so einen ähnlichen Vers in Bezug auf den Herrn Jesus. 2. Thessalonicher 3, Vers 5: Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Und damit ist hier weniger gemeint sein Ausharren am Kreuz, sondern sein Ausharren, welches er jetzt hat. Ja, was hat denn der Herr jetzt noch auszuharren? Er ist doch jetzt im Himmel, er ist doch jetzt zur rechten Gottes droben. Aber er harrt aus. Worauf harrt er denn? Er harrt zum Beispiel auf den Augenblick, wo er die Seinen zu sich holen kann. Die Braut, um sie einzuführen in die Wohnungen, in dem Hause seines Vaters. Darauf wartet er. Hat er immer noch aus. Er wartet auch darauf, dass an dem Richterstuhl des Christus unser Leben und unsere Fragen und alles in Übereinstimmung kommt mit seinen Gedanken. Er hat auch aus auf die Hochzeit des Lammes. Ein gewaltiges Ereignis, welches im Himmel stattfinden wird. Er hat auch aus und wartet auf diesen Augenblick, wo er in Macht und großer Herrlichkeit hier erscheinen wird, um sein Reich aufzurichten. Ein Reich des Segens und des Friedens. Auf all das wartet unser Herr mit Ausharren und mit Geduld. Und dann haben wir den zweiten Begriff, der Gott der Ermunterung. Auch ein wunderbarer Titel. Wir haben es mit einem Gott der Ermunterung zu tun. Das Gegenteil von Ermunterung ist Entmutigung. Das ist das, was der Feind möchte. Er möchte uns entmutigen. Er möchte sagen, das hat ja alles keinen Zweck mehr. Und das ist ja eh alles verloren. Und dann kann es uns gehen wie Elia. Dann landen wir unter dem Ginsterstrauch. Erschöpft und enttäuscht und auch mit Selbstzweifeln geplagt. Nimm mich weg. Bin ja nicht besser als meine Väter. Und dann sehen wir, wie der Gott der Ermunterung ihm begegnet. Da kommt der Engel des Herrn. Das ist der Jesus im Alten Testament selbst. Er kommt und begegnet dem Elia und sagt nicht, ach Elia, du bist ja selbst schuld, dass du hier liegst. Habe ich dir gesagt, du sollst ja hingehen? Wo hältst du dich eigentlich auf? So hätten wir vielleicht geredet. Nein, der Engel des Herrn, der hat erst einmal etwas dabei. Nämlich einen Kuchen, etwas zu essen und etwas zu trinken. Stärkung. Und sagt ihm dann, Elia, komm, steh auf, iss und trink. Und er rührt ihn sanft an. Er rührte ihn an. Vorsichtig, sanft. So müssen wir mit niedergebeugten Seelen umgehen. Das ist Hirtendienst. Wir müssen erst die Seele erreichen. Und was tut der Elia? Der tut das. Und dann legt er sich wieder hin und schläft wieder ein. Der Engel des Herrn, der sagt jetzt nicht, also Elia, was schläfst du denn jetzt schon wieder ein? Ich habe dir doch gerade was gebracht. Kein Vorwurf. Er kommt noch ein zweites Mal. Rührt ihn noch einmal an. Gibt ihm noch einmal von dieser Speise und von diesem Trank. Und dann steht Elia auf und dann geht er in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte. Was muss das für eine Speise gewesen sein? Und dann geht der Herr ihm auch nach und sagt, Elia, was tust du hier? Jetzt war der Elia so weit, auch seelisch gekräftigt, dass er jetzt auch eine Korrektur vertragen konnte. Dass der Herr ihm sagt, ja, Elia, was tust du denn hier? Und dann kommt es aus seinem Herzen hervor, er spricht sich aus, was seine Empfindungen waren. Ich allein bin übrig geblieben und ich habe sehr geeifert. Und da muss der Herr ihm sagen, nein, so war das gar nicht. Da waren ja noch 7000, die auch ihre Knie nicht gebeugt haben. Und so, jetzt geh du mal wieder zurück, Elia. Muss der Herr uns vielleicht auch mal sagen, bist vielleicht am falschen Platz, du musst wieder zurück. Du musst an den Anfang, aber dann habe ich noch eine Aufgabe für dich. Und dann konnte er den Elia gebrauchen. Er konnte auch den Petrus wiederherstellen und konnte ihn gebrauchen. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Und das ist immer das Anliegen Gottes, das Anliegen des Heiligen Geistes, uns zu ermuntern, aufzubauen. Alles, was zur Erbauung ist. Das wird uns ja auch im 1. Korintherbrief in Kapitel 14 so deutlich gemacht. Und wie oft haben wir das schon erfahren? Gerade dann, wenn wir niedergeschlagen waren, wenn wir traurig waren, vielleicht durch einen Kalenderzettel, vielleicht durch einen Vers, vielleicht durch einen Psalm, vielleicht durch einen Brief oder eine SMS, ein gutes Wort, was uns jemand sagt, zur Ermunterung. Und oft erleben wir das, dass vielleicht andere gar nicht genau wissen, wie es uns geht und was wir eigentlich brauchen. Und doch kann der Herr sie benutzen. Und wir können dann sagen, Herr, ich habe es empfunden, es kam von dir. Diese Ermunterung kam von dir. Du hast jemanden dazu bewegt, mich zu ermuntern. Und jetzt kommen die Auswirkungen in unserer Praxis. Aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein, untereinander, Christus Jesus gemäß. Wir hätten das vielleicht jetzt gar nicht so in Verbindung gebracht miteinander, diese Dinge, die jetzt folgen, mit dem Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Aber wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir doch da Beziehungen sehen. Unser Miteinander wird doch dadurch geprägt sein, in dem Maße, wie wir Gott kennen und erkennen und seine Wesenszüge. Dann werden wir auch doch den Wunsch haben, ihm immer ähnlicher zu sein. Dann werden auch wir den Wunsch haben, unsere Mitgeschwister zu ermuntern. Wir werden auch den Wunsch haben, im Ausharren anderen ein Vorbild zu sein und andere im Ausharren zu stärken. Und es wird zu einem harmonischen Miteinander führen, gleichgesinnt zu sein untereinander, und zwar Christus Jesus gemäß. Christus Jesus, der Sohn Gottes, das ist hier der Maßstab. Und der Jesus ist Gott geoffenbart im Fleisch. Er hat das hier auf dieser Erde uns vorgelebt. Und wir dürfen von ihm lernen, gleichgesinnt zu sein, einmütig. Und was ist dann das Ziel? Mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen. Indem wir Gott anschauen, wachsen durch die Erkenntnis Gottes, wirkt sich das aus auf unsere Praxis und unser Leben miteinander und untereinander und führt schließlich zur Verherrlichung und zur Anbetung Gottes. Was ist das doch für ein herrlicher Kreislauf? Dann lesen wir Vers 13 im selben Kapitel. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Auch hier geht es wieder aus von Gott, und zwar der Gott der Hoffnung. Was für ein Titel. In dieser Welt gibt es keine wahre Hoffnung. Und ein Mensch ohne Gott, ohne lebendige Beziehung zu Gott, ist ein hoffnungsloser Mensch, ein hoffnungsloser Fall, wenn er in diesem Zustand verharrt. Er lebte einmal bei einem Krankenbesuch, da lag ein Ungläubiger und wurde von einem Ungläubigen besucht. Und der eine war schlimm krank. Jetzt kam der Besucher und er wollte ihm was Ermunterndes, irgendwie was sagen. Und dann sagte der zu dem: Halt die Ohren steif oder ich schütte dir Zement hinein. Da habe ich so drüber nachgedacht. Was ist das, was drückt das doch für eine Hoffnungslosigkeit aus? Hat das wohl den Kranken in irgendeiner Weise ermuntert, ihn irgendwie weitergebracht? Halt die Ohren steif, wenn du schlimm krank bist. Und dann noch mit diesem Zusatz, es klingt ja fast nach Ironie. Drückt aber aus, da ist gar keine Hoffnung, wo soll sie herkommen? Schrecklich ist das. Aber wir dürfen den Gott der Hoffnung kennen. Und bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Absolut nicht. In jeder Situation ist und bleibt er der Gott der Hoffnung. Zum einen dürfen wir denken an die herrliche Hoffnung, die wir haben in Bezug auf unsere Zukunft. Wir hoffen, und das ist nicht so ein ungewisses Hoffen, wie wenn man sagt, ja, ich hoffe, dass es morgen kein Glatteis gibt, sondern unsere Hoffnung ist eine Überzeugung, ist eine Gewissheit, weil Gott selbst sie uns mitteilt in seinem Wort und sagt, als Christ, als Wiedergeborener, da bist du auf dem Weg zum Himmel. Da bist du auf dem Weg in die ewige Herrlichkeit. Und in dieser Herrlichkeit, da werden wir den Herrn Jesus sehen, mit einem Herrlichkeitsleib, den wir bekommen werden. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich werden. Das bezieht sich auf diesen Herrlichkeitsleib. Da werden wir viel besser verstehen können und erkennen können, wer er ist und wie er ist. Und die Herrlichkeit des Himmels, die können wir gar nicht in Worte fassen. Selbst Gottes Wort sagt uns nicht sehr viel darüber, weil wir es wahrscheinlich gar nicht fassen könnten. Aber was wir sehen und was wir verstehen, dass der Jesus der Mittelpunkt ist. Das Lamm wie geschlachtet, mitten in dem Throne, wird in alle Ewigkeit unser Herzen mit tiefer und vollkommener Anbetung und Freude erfüllen. Und wenn wir dann lesen in der Offenbarung über den ewigen Zustand, in Offenbarung 21 in den ersten vier Versen, da wird uns gesagt, was da alles nicht mehr sein wird. Wir haben uns schon mal kurz daran erinnert. Kein Tod, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Tränen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Da gibt es keine Brillen, keine Hörgeräte, keine Krücken, keine Rollstühle, keine Prothesen und all das, was uns hier zu schaffen macht. Und Behinderungen und Gebrechen, das alles wird nicht mehr sein. Man möchte sagen, das ist nur ein Nebeneffekt, aber dieser Nebeneffekt, der ist so gewaltig. Das alles beinhaltet die Hoffnung, die wir haben. Der Jesus selbst ist die Garantie dafür, dass sich das alles so erfüllen wird. Und wir haben gesehen, er selbst wartet darauf mit einem vollkommenen Ausharren, mit einer vollkommenen Sehnsucht. Aber auch in Bezug auf unseren Weg hier auf dieser Erde, solange wir hier noch hier sind, ist er der Gott der Hoffnung. Es mag sein, wir sind niedergeschlagen durch Untreue, durch eigenes Versagen. Dann sagt der Teufel, du hast alles verwirkt. Das ist alles viel zu schlimm. Und du willst ein Christ sein. Dann dürfen wir uns erinnern an den Gott der Hoffnung. Da gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt für jeden Gläubigen einen Weg zurück. Und er führt über das Bekenntnis. Ein aufrichtiges Bekenntnis. Das ist immer der Weg. Und dann vergibt er uns. Und diese praktische Gemeinschaft mit ihm wird wiederhergestellt. Der Herr Jesus ist als Sachwalter für uns tätig. Wenn jemand gesündigt hat, dann ist es nicht hoffnungslos. Das ist betrüblich, das sollte nicht sein. Und doch, wer hat schon mal einen Tag verlebt, ohne zu sündigen? Das fängt ja in unseren Gedanken an, in den Regungen, in den Motiven unseres Herzens. Und wenn wir in Schwierigkeiten stecken, wenn wir Nöte haben, wenn wir Krankheiten haben, schlimme Krankheiten, unheilbare Krankheiten, seelische Krankheiten, ist das dann hoffnungslos? Nach menschlichem Beurteilen sagt man manchmal hoffnungslos. Aber ein Christ braucht nicht in der Hoffnungslosigkeit zu versinken. Ich sage nicht, dass man nicht in Anfechtungen kommen kann. Wir haben ja heute Mittag auch einen Psalm betrachtet, Psalm 31, wo David auch mal den Eindruck hatte, als wäre er von Gott abgeschnitten. Aber im selben Vers, ich will das gerade noch mal lesen, wird doch sein Vertrauen deutlich. Psalm 31, Vers 23. Ich zwar sagte in meiner Bestürzung, ich bin abgeschnitten von deinen Augen. Als würde Gott gar nicht mehr wahrnehmen, wie es ihm geht. Und im selben Vers, dennoch hörtest du die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Da kann man doch nicht sagen, dass das hoffnungslos ist. David stand mit beiden Beinen auf der Erde. Er hat die Nöte hier alle am eigenen Leibe erfahren und empfunden. Und er darf an manchen Stellen ja auch sogar ein Hinweis sein auf den Herrn Jesus selbst, den wir in den Psalmen, seine Empfindungen vorgeschattet finden. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das konnte nur der Herr Jesus sagen. Das konnte kein Mensch sonst sagen. Gott hat niemals einen Menschen verlassen in diesem Sinne. Doch mag es sein, dass David sich vielleicht so gefühlt hat, als habe Gott ihn verlassen. Aber in Wirklichkeit war es nicht so. Das kann sein, dass wir manchmal nicht die richtige Blickrichtung haben. Aber niemals ist ein Gläubiger verlassen. Und der Gott der Hoffnung, er vermag uns auch in dunklen Stunden, auch im Tal des Todesschattens, vermag er uns, unser Inneres, unsere Blicke auszurichten auf den Gott der Hoffnung. Und dann gibt es inmitten der Not, gibt es Hoffnung. Und wie der Herr es dann führt, ob er die Umstände ändert, ob er die Krankheit heilt oder nicht, das tut er in seiner Weisheit. Unergründlich ist sein Verstand. Aber er tut es immer in Weisheit, er tut es immer in Liebe. Er hat nicht Wege des Unglücks mit uns, Gedanken des Unglücks, sondern des Friedens. Wir werden das gleich auch noch sehen. Gott der Hoffnung. Und jetzt kommt wieder die Praxis. Dieser Gott der Hoffnung, der erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Wenn wir ihn so vor Augen haben und vor Herzen, dann werden wir uns freuen. Freuen in ihm. Freuet euch in dem Herrn alle Zeit. Und wir werden seinen Frieden genießen. Und das alles können wir nur verwirklichen im Glauben. Das macht gerade den Glauben aus. Unseren Gott und sein Wort beim Wort zu nehmen. Damit ihr überreich seid in der Hoffnung. Und jetzt denkst du vielleicht, das ist bei mir aber so schwach. Das ist aber bei mir oft nicht so. Ist auch so. Kommt nicht aus uns. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes ist das möglich, dass man sich selbst in der Not freuen kann, erfreuen kann in dem Herrn Jesus. Dann lesen wir Vers 33 im selben Kapitel noch. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Ein weiterer wunderbarer Titel. Gott des Friedens. Das gehört zu den Wesenszügen Gottes. Frieden. Unfrieden kommt nur durch den Teufel. Unfrieden kommt nur aus dem Fleisch. Aber Gott, der in sich selbst ruht, ist ein Gott des Friedens und immer auf Frieden bedacht. Und als der Mensch in Sünde gefallen war, als er alles verdorben hatte, als er wegging von dem Angesicht Gottes und in Gottlosigkeit dahin lebte, da war Feindschaft. Die Menschen waren zu Feinden Gottes geworden. Gott ist niemals der Feind des Menschen gewesen. Aber wir waren Feinde Gottes. Wir wollten ihn nicht. Und da hat Gott nicht gesagt, es ist alles verdorben. Und ich werde Gericht ausüben. Und Vernichtung, das hätte für uns die ewige Verdammnis bedeutet. Nein, wir lesen im Kolosserbrief, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes, des Kreuzes des Herrn Jesus. Hat Gott Frieden gemacht. Der Frieden kommt von oben, er kommt von ihm. Und nur auf diesem Wege kann auch Frieden sich unter Menschen ausbreiten. Wir müssen Frieden haben mit Gott. Das ist die Grundlage, sonst sind alle Bemühungen letztendlich vergebens. Und diesen Frieden des Gewissens, den erlangen wir, indem wir mit unserer Schuld, mit unseren Sünden zu dem Herrn Jesus kommen. und Vergebung erfahren. Und dann dürfen wir Frieden haben. Bekehrungen verlaufen ja unterschiedlich, aber sie haben auch Gemeinsamkeiten, die unbedingt dazugehören. Das ist wichtig in unserer Zeit auch zu betonen. Eine Bekehrung ist nicht einfach zu sagen, ich sage Ja zu Jesus. Das reicht nicht. Was heißt das überhaupt? Zu jeder Bekehrung gehört Sündenerkenntnis. Ich muss wissen, ich bin verloren. Und das macht mir Not. Dann kommt man in Sündennot, zu erkennen, ich bin verloren wie ein Ertrinkender. Der empfindet doch, ich bin hier in höchster Not, ich gehe unter. Und ich brauche einen Retter. Kann mich selbst nicht retten. Dann streckt mir der Herr Jesus seine Retterhand aus. Dann hören wir die Botschaft, die gute Botschaft von dem Heiland und von dem Erretter, der am Kreuz stellvertretend für mich gelitten hat im Gericht und meine Schuld bezahlt hat. Und dann darf ich sagen, danke Herr, dass du das für mich getan hast. Ich denke, diese Schritte, die gehören zu einer jeden Bekehrung. Und dann darf man auf der Grundlage des Wortes Gottes Heilsgewissheit haben. Und dass uns niemand aus der Hand des Herrn Jesus und aus der Hand des Vaters rauben kann. Und was gibt das für einen Frieden? Aber der Jesus hat auch noch etwas anderes gesagt. Er hat auch gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Das geht noch weiter. Meinen Frieden, das ist der Frieden des Herrn Jesus, den er genossen hat, als er hier auf dieser Erde war, in allen Lebensumständen. Als man ihn angriff, als man ihn fälschlich beschuldigte, als man ihn ins Angesicht spie, ihm eine Dornenkrone aufsetzte und all das, was man mit ihm tat, das hat ihn niemals aus der Fassung gebracht. Er hat niemals die Beherrschung verloren. Er hat immer in diesem Frieden geruht, in dieser Gemeinschaft mit seinem Gott und Vater. Das ist so gewaltig. Und jetzt sagt er, diesen Frieden, diesen meinen Frieden, genau den und keinen anderen, den will ich dir geben, den gebe ich dir. Und im Philipperbrief, da finden wir diesen Gedanken auch. In Philippa 4, einmal in Verbindung mit dem Gebet, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Und dann in Vers 9 am Ende, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Da liegt jemand mit einer schweren Erkrankung auf dem Operationstisch. Und viele Geschwister beten für ihn. Und dann wird er ganz ruhig. Ganz ruhig. Kann man gar nicht erklären. Mit dem Verstand ist das nicht zu erklären. Was für eine Ruhe über einen kommt. Und dann sagt der Bruder noch zu dem Arzt, darf ich kurz bevor Sie mich jetzt operieren, darf ich kurz noch beten und Sie der Gnade Gottes anbefehlen, damit der Herr sie lenkt und leitet. Und der Arzt stimmt dem zu und hört ganz bedächtig zu. Und dann wirkt das Narkosemittel und die Operation wird durchgeführt. Aber was ist das für eine Erfahrung, den Frieden Gottes im Herzen zu haben und zu wissen, der Gott des Friedens selbst, der ist mit mir, der ist bei mir. Selbst im Feuerofen, selbst in der Löwengrube ist er bei mir. Und dann aus dem 16. Kapitel, Vers 27. Dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. dem allein weisen Gott. Ein weiterer Titel. Menschliche Weisheit ist völlig begrenzt und kommt zu kurz. Und gerade der erste Korintherbrief belehrt uns darüber, was menschliche Weisheit in den Augen Gottes ist und was sie in Bezug auf geistliche Dinge bedeutet. Aber die wahre Weisheit, sie kommt alleine von Gott. Und der Jesus selbst, er ist die personifizierte Weisheit. So wird er uns an einigen Stellen auch im Buch der Sprüche vorgestellt. Und er, der alleinweise Gott, ist der Gott, der eben alles weiß, der alles im Voraus weiß und der den Überblick über alles hat und der die Fäden in der Hand hält. Das betrifft sowohl die Geschicke dieser Erde. Wir haben uns schon einmal daran erinnert, dass wenn es auch manchmal so aussieht, als würde Gott schweigen, als würden die Menschen tun und lassen, was sie wollen, als würden sie in der Ratlosigkeit versinken und im Chaos, das lässt Gott sie eine Weile verspüren, aber niemals gerät ihm irgendetwas aus den Fugen. Und wir sehen doch mehr und mehr, wie sich auch die Fäden der Prophetie, wie sie sich immer mehr verdichten und wie wir doch den Eindruck haben, dass wir am Ende der Gnadenzeit stehen und dass all diese Dinge, die dann folgen werden, dass sie sich bewahrheiten. So einen antichristlichen Geist, den kann man doch heute schon ganz deutlich verspüren. Und das wird dann in der Person des Antichristen selbst dann völlig zur Geltung kommen. Deshalb müssen wir uns nicht beunruhigen, was Politik angeht. Wir müssen uns da auch nicht einmischen. Wir müssen auch nicht meinen, wir könnten da irgendetwas verbessern. Die Dinge gehen ihren Lauf. Aber wir dürfen wissen, der alleinweise Gott steht über allem. Und wir haben uns gestern schon daran erinnert, dass die Welt auch noch gerade nicht untergeht. Das können wir ganz eindeutig aus Gottes Wort ablesen. Denn dieses tausendjährige Reich, das wird genau auf der Erde, auf der wir jetzt hier sind, auf genau der Erde wird das stattfinden. Also kann die jetzt noch nicht untergehen. Müssen wir uns gar nicht beunruhigen lassen. Die geht auch nicht am Klimawandel oder an einem Atomkraftwerk oder irgendwas zugrunde. Geht sie nicht. Wenn sie mal zugrunde geht, 2. Petrusbrief, dann durch Gottes Eingreifen. Dann werden die Elemente, die werden aufgelöst werden. Da wird nichts mehr von diesem Materiellen bestehen. Das wird Gott tun. Aber der alleinweise Gott ist auch der, der meinen Weg kennt und der mich führt. Asaf hatte ja auch mal im Psalm 73, Psalm 77, hatte er so Glaubenskrisen und hatte viele Fragen. Im Psalm 73, da guckt er auf die Menschen dieser Welt und stellt fest, denen geht es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich habe meine ständige Not. Und im Psalm 77, da ist er mit sich und mit seinen Problemen beschäftigt. Er zieht sich völlig zurück. Und dann ist aber immer in beiden Psalmen ein Wendepunkt. Als ich in die Heiligtümer Gottes hineinging. Die Heiligtümer Gottes spielen in beiden Psalmen eine Rolle. Dort im Heiligtum, dort werden unsere Wege gemacht. Und dort im Heiligtum, da ist Vollkommenheit, da ist Heiligkeit. Und da macht Gott selbst, der macht dort unsere Wege. Die sind für uns nicht immer zu erkennen. Ein Weg im Meer, davon spricht er auch. Im Meer gibt es eigentlich keine Wege. Da gibt es auch keine Schilder. Und trotzdem fahren die Schiffe von A nach B und kommen an. Die fahren los an einem Hafen, dann sieht man noch so ein bisschen, so ein paar hundert Meter sieht man noch die Spuren, wo sie so hergefahren sind und dann ist wieder alles glatt. Und dann sieht man nichts mehr von dem Weg. Und doch kommen sie an. Wir haben ja heute Navigationsgeräte. Früher hatten die einen Kompass oder haben sich nach der Sonne gerichtet oder nach den Sternen. Aber wir haben den Heiligen Geist, der uns führt. Und wir haben diesen alleinweisen Gott. Und wir haben gestern von Mose gelesen, der am Ende seines Weges sagte, und alle seine Wege sind recht. Das sind Dinge, die verstehen wir nicht immer sofort hier auf dieser Erde. Manchmal verstehen wir sie auch gar nicht. Und doch bleiben sie wahr. Wir wollen daran festhalten. Wir haben es zu tun mit dem allein weisen Gott. Und dem wollen wir uns auch anvertrauen. Wir könnten uns keinem Besseren anvertrauen. Dann lesen wir aus dem 2. Korintherbrief. Zunächst aus Kapitel 1, Vers 3. 2. Korinther 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Zwei wunderbare Titel, der Vater der Erbarmungen. Erbarmung steht immer in Verbindung mit unserer Schwachheit und mit unserem Elend. Dafür brauchen wir Erbarmung, dass sich jemand über uns erbarmt. In der Geschichte von dem barmherzigen Samariter, da liegt einer halbtot am Wege. Der konnte sich selbst nicht helfen, der war in einem elenden Zustand. Und da kommen die religiösen Vertreter und die gucken weg und die gehen auf der anderen Seite vorbei. Das ist, findet man viel in unserer Gesellschaft heute, weggucken. Weggucken. Und dann kommt dieser Samariter und der ist barmherzig. Misericorde. Ein Herz für die Misere, für das Elend, das hatte er. Und der Herr Jesus, er hat das erzählt, um etwas zu zeigen von dem, was ihn bewegte. Er, der Barmherzige, der wahrhaft barmherzige Samariter. Der Vater der Erbarmungen. Ja, Gott vergleicht sich mit einem Vater, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, vielleicht mit etwas nicht klarkommt, dann geht es zum Vater. Und der Vater hilft. Aber in Jesaja lesen wir auch, wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten. Er vergleicht sich auch mit einer Mutter. Übrigens auch der Apostel Paulus vergleicht sich im 1. Thessalonicher Brief mit Vater, aber auch mit der Empfindsamkeit einer Mutter. Seid meine Nachahmer, gleich wie ich Christi. Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Allen Trostes. Da ist keine Situation ausgenommen, keine. Wir haben vor einiger Zeit an dem Grab eines 2-jährigen Mädchens gestanden. Mädchen gläubiger Eltern. Es war in den Gartenteich gefallen. Und was will man sagen angesichts einer solchen Not? Was will man da sagen? Kann man ja auch nicht wirklich mitreden. Man kann überhaupt nicht bei Dingen wirklich mitreden, die man nicht selbst erlebt hat. Das ist immer schwierig. Aber solche dem Vater der Erbarmungen und dem Gott allen Trostes anzubefehlen, das ist das Beste, was wir tun können. Und zu wissen, er hat Mittel und Wege, auch in solchen Situationen die Herzen zu trösten. Er selbst hat diese Mittel und Wege. Und er hat das verheißen. Und er wird das tun. Und wenn man sie jetzt einige Monate später trifft, die Eltern, und der Herr hat ihnen in der Zwischenzeit ein weiteres Kind geschenkt in seiner Gnade, dann berichten sie davon. Können sie davon berichten, wie sie das erlebt haben, wie der Gott, wie der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes sie getröstet hat. wie man sich das nicht hätte vorstellen können. Und sie haben auch dieses Zeugnis auch so abgegeben, dass man gesehen hat, sie waren gefasst und getröstet und getragen in dem Herrn. Wie wir uns gestern erinnert haben, unter dir sind ewige Arme. Das zu verspüren, diese Arme, das kann man nicht in Worte fassen. Und jetzt kommt die Praxis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Das ist manchmal in unserem Leben auch so, dass wir uns fragen, warum? Warum trifft mich dieses? Warum trifft mich jenes? Und warum gerade ich? Und warum immer ich? Vielleicht ist das hier eine Antwort. Eine Antwort vielleicht von anderen. Eine Antwort vielleicht, die wir jetzt schon verstehen können, und andere Antworten werden wir erst im Himmel bekommen. Aber diese Antwort, damit wir die trösten können, die in ähnlichen Umständen sind. Jemand, der mal eine Depression hatte, der kann einen anderen verstehen, der auch eine hat. Wer noch keine hatte, ist es sehr schwierig, sich darüber ein Urteil zu bilden oder sich da einfühlen zu können. Und wie gut, wenn man dann mal jemanden trifft, der Ähnliches durchgemacht hat. Und dann zu merken, da fühlt einer mit. Wenn der Ehemann mit seinen Kindern am Grabe seiner Frau steht, wer kann ihn denn am meisten trösten? Wenn da einer kommt und sagt, ja, das habe ich letztes Jahr auch erlebt. Der kann trösten. Der weiß, was er sagt, dass das von Herzen kommt und das verstehen kann, wenn natürlich auch jeder Fall immer ein bisschen anders ist. Aber der Herr lässt doch manches zu in unserem Leben, damit wir andere besser verstehen können und damit wir ihnen helfen können. Und damit wir bezeugen können, diesen Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet worden sind. Und hier steht auch, die in allerlei Bedrängnis sind. Allerlei, da ist nichts ausgenommen. Viele Arten von Nöten und von Bedrängnissen gibt es. Und dann noch aus dem letzten Kapitel dieses Briefes, Kapitel 13. Im Übrigen, Brüder, freut euch, werdet vollkommen, Vers 11, seid eines Sinnes, seid in Frieden, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Hier steht interessanterweise die Praxis am Anfang. Freut euch, werdet vollkommen. Da sagt die Fußnote, vervollkommnet euch oder lasst euch zurechtbringen. Wir werden natürlich hier auf der Erde werden wir nicht vollkommen. Und doch ist der Herr Jesus unser Maßstab. Und er war der Vollkommene. Und wir möchten ihm immer ähnlicher werden, möchten auch immer mehr verwandelt werden, wie uns eine Stelle sagt, in sein Bild. Das ist ein Prozess, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und seid getrost, gleichsam lasst euch trösten, seid eines Sinnes. Und wenn das so bei euch ist, dann seid in Frieden, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Hier ist das mal umgekehrt. Wir sehen, wenn wir in der Praxis nicht in Übereinstimmung mit dem Herrn und seinem Wort leben, dann können wir diese Qualitäten Gottes, wenn ich es einmal so sagen darf, auch gar nicht richtig genießen. Wir müssen auch in einem praktischen Zustand sein, um sie genießen zu können. Über den Gott des Friedens haben wir schon etwas gesagt, aber hier finden wir noch den Gott der Liebe. Und das ist so ein erfüllendes Thema, der Gott der Liebe. Wie viel könnte man dazu sagen? Möchte ich jetzt nicht tun? Können wir darüber nachdenken? Ein Gott, der seinen Sohn nicht verschont hat, ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Nichts und niemand, sagt uns Römer 8, wird uns von der Liebe Gottes scheiden. Niemand vermag das. Gott der Liebe, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Und am Kreuz von Golgatha, da strahlt uns die Liebe Gottes am klarsten, am hellsten, am größten entgegen. Und diese Liebe, die wir dort erblicken, die ist unveränderlich, die ist heute noch genau dieselbe. Noch unveränderlich dieselbe. Und sollten wir mal den geringsten Zweifel haben an der Liebe Gottes, dann lasst uns nach Golgatha blicken. Dann lasst uns mit den Leiden des Herrn beschäftigen. Denn seine Leiden sind mitnichten, können sie verglichen werden mit dem, was wir zu leiden haben. Diese Leiden, die er in den 3 Stunden der Finsternis erduldet hat, die könnten wir sowieso nicht ertragen. Das konnte nur er. Und das übersteigt alles bei weitem, was je ein Mensch zu leiden hatte. Seine körperlichen Leiden, da ist es wahr, dass es Gläubige gegeben hat, das sagt uns ja auch das Wort Gottes im Hebräerbrief, da hat es welche gegeben, die wurden zersägt. Und da wird ja aufgezählt, was alles mit ihnen geschehen ist. Das war äußerst schrecklich. Es waren körperliche Leiden, es waren auch seelische Leiden. Aber das ist nicht vergleichbar mit den Leiden des Herrn in den 3 Stunden der Finsternis. Und so ist der Herr Jesus in Bezug auf Schmerzen zum Beispiel, hat er vollkommenes Mitgefühl mit uns. Er weiß, was Schmerzen sind. Dieser Gott der Liebe und des Friedens, der wird mit euch sein. Das ist seine Verheißung. Ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei dir. Ich habe dich erfasst bei deiner rechten Hand. Das dürfen wir so ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen. Dann möchte ich schließen mit einem Vers aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Gott aller Gnade. Auch hier wieder dieser Zusatz aller Gnade. Gnade haben wir jeden Tag nötig. Unsere ganze Existenz ist Gnade. Gnade ist unverdiente Liebe. Dass wir errettet sind, ist Gnade. Wir können wie Ruth sagen, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen? Hat einer von uns eine Antwort darauf? Warum ich Gnade gefunden habe in seinen Augen? Gibt es da eine Antwort? Auserwählt vor Grundlegung der Welt, gibt es darauf eine Antwort? Gibt es keine. Zumindest nicht eine in der Art, dass wir irgendwie besser wären als andere. Nein, wir können nur anbetend niederfallen und staunen über eine solche Gnade. Dass wir in der Gnadenzeit leben dürfen, in dieser Haushaltung, ist nochmal eine besondere Gnade. Niemals zuvor waren Gläubige dem Herzen Gottes und des Herrn Jesus so nah wie die Gläubigen der Jetztzeit, die zu der Brautgemeinde Jesu Christi gehören, die in alle Ewigkeit in seiner nächsten Nähe sein werden, als die Frau des Lammes. Das geht weit über das Teil der alttestamentlich Gläubigen hinaus. In Offenbarung 5, bei den 24 Ältesten, da sehen wir sie alle zusammen. Die alttestamentlich Gläubigen, die neutestamentlich Gläubigen. Sie umstehen den Thron. Und mitten in dem Thron ist das Lamm wie geschlachtet. Sie werden das genießen, in Vollkommenheit. Aber dann in Offenbarung, glaube 19, wo wir die Hochzeit des Lammes finden, Da sehen wir die Braut und wir sehen die Geladenen. Und das ist doch wohl ein Unterschied, oder? Ob es meine Hochzeit betrifft und meine Frau oder ob ich zu einer anderen Hochzeit eingeladen bin. Zu einer anderen Hochzeit eingeladen zu sein, ist auch was Schönes. Aber meine war noch die schönste. Ich spreche nicht von dem Rahmenprogramm, sondern darum, dass ich meine Braut da geheiratet habe. Das war doch das Besondere. Und das wird etwas Besonderes sein, Christus und seine Versammlung. Und die alttestamentlich Gläubigen, die sind Geladene, die werden das bestaunen, die werden nicht irgendwie neidisch sein, die werden erfüllt sein, die werden das bewundern, was sie dort sehen werden. Und wie viel Gnade haben wir täglich auf dem Weg auch erfahren, auch die wiederherstellende Gnade. Wir haben uns schon daran erinnert, wenn wir gesündigt haben und der Herr bringt uns wieder zurück. Diese Gnade, die uns erhält auf dem Weg. Und er hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Was für ein Ausblick. Und dann sagt er, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, was uns oft so lang vorkommt, ist aber im Vergleich zur Ewigkeit und zu der ewigen Herrlichkeit, ist das nur eine kurze Zeit. Und dann endet es, mündet es in diesen Lobpreis, in diese Anbetung, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Möchte das auch das Ergebnis sein von unseren Betrachtungen? Zum einen, dass wir ermuntert werden, dass wir gestärkt werden, aber dass es dahin führt zur Anbetung, dass uns unser Gott, unser Herr, größer geworden ist, dass wir wachsen durch die Erkenntnis seiner Person und seines Wesens. Das möchte der Heilige Geist so gerne bewirken. Und das wird uns tief glücklich machen und uns erfüllen und wird uns auch zur Hilfe kommen in Bezug auf das Zeugnis in dieser Welt und es wird zu unserem persönlichen Segen sein.
Nicht mehr lange.
Come for dein Bild.